Radio 1 Nachrichten mit Jan Vesper.
US-Präsident Obama hat erstmals öffentlich das Terrornetzwerk Al-Qaida im Jemen beschuldigt, hinter dem vereitelten Flugzeugattentat von Detroit zu stecken. Und das waren die Radio 1 Nachrichten, 18.04 Uhr.
Unter der Verkehrsbeobachtung Anja Medau. Ach so, pardon.
Neues Mikrofon. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Hier stockt der Verkehr zwischen Falkensee und Brieselang. Gute Fahrt.
Dankeschön.
Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Radiohörer in aller Welt, herzlich willkommen zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Bereits der erste Tag des Jahres 2006 kann mit einer Premiere aufwarten, denn zum ersten Mal betritt Maris Jansons das Podium, um dieses traditionsreiche Konzert zu leiten. Prosit Neujahr und herzlich willkommen zum Neujahrskonzert 2007. Nach 1990, 95 und 98 steht Zubin Mehta zum vierten Mal nun am Pult der Wiener Philharmoniker, um das wohl populärste und traditionsreichste Konzert der Welt zu leiten.
Guten Morgen und ein gutes neues Jahr. Ich begrüße Sie im Namen des ORF beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Es ist heute ja ein Jubiläum, denn seit genau 50 Jahren überträgt der ORF dieses ganz besondere Konzert in alle Welt. Und heuer sind es 54 Nationen, die mit uns gemeinsam Neujahr feiern. Herzlich willkommen. Zur Tradition gehört natürlich der Goldene Saal des Wiener Musikvereins. Er ist wie immer von den österreichischen Gärtnern und Floristen mit prachtvollen Blumen aus Sanremo geschmückt worden. Es ist das erste Mal, dass ein Dirigent aus Frankreich am Pult der Wiener Philharmoniker steht, Georges Prêtre.
Ein gutes neues Jahr und herzlich willkommen beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Ich begrüße Sie im Namen des ORF aus dem Goldenen Musikvereinssaal. Die Wiener Gärtner und österreichischen Floristen haben in den letzten Tagen und Nächten den Saal geschmückt mit tausenden Rosen, Nelken, Lilien, Orchideen. Und die sind wie immer ein Geschenk der italienischen Stadt Sanremo. Zum ersten Mal steht heuer Daniel Barenboim am Pult, ein gefeierter Dirigent und Pianist, Operndirektor in Berlin. Und ihm zu Ehren beginnt das Konzert mit der einzigen Strauss-Operette, die nicht in Wien, sondern in Berlin uraufgeführt worden ist, mit der Nacht in Venedig.
Tja, und willkommen zum Neujahrsmedienmagazin im Jahre 2010. Und was war da gestern im ZDF zu sehen beim Neujahrskonzert? Zu sehen, alles wunderbar, aber was war zu hören? Sie hören es gerade. Nichts, eine Stunde lang das Orchester, das reicht ja normalerweise auch.
Es ist ja auch ein Streichkonzert, kein Wunder, dass da der Ton gestrichen wurde. Allerdings nicht wegen der Wirtschaftskrise, das war dann doch eher eine technische Panne.
Ja, so wie bei uns eben. Die war auch inszeniert, um mal zu zeigen, dass Sendungen am Jahresanfang durchaus auch pannenreich sein können. Ich hätte es allerdings von den Kollegen beim ORF-ZDF nicht vermutet, anhand der Tatsache, dass das nun das 69. Konzert war mittlerweile und Routine so ziemlich maßgebend ist. Aber das ist vielleicht auch das Menschliche, dass man mal eine Stunde lang keinen Kommentator hört. Wir sind heute bemüht, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler, einen Jahresrückblick nicht der Pannen, aber der Auffälligkeiten zu geben und einen Trend, wenn man so will, des Jahres 2010 zu vermitteln. Daniel Fiene ist im Studio. Er wird mich tatkräftig unterstützen. Und zuerst haben wir etwas ausgekramt, was es nur so im Netz gibt, von DJ Earworm.
Und zwar ist das nämlich eine Zusammenstellung, ein Mix, ein Mashup der erfolgreichsten Songs aus dem vergangenen Jahr, die erfolgreichsten Pop-Songs in einem Stück zusammengemischt. Und zwar ist das der United States of Pop 2009. I know you want pop, you want damn, you want rock and roll. You want it. This here's remix. Got symphonic. So I got pop, I got damn, I got rockin' electronic club beats. I got your pop music with the future flow. So come on, Rick, even if the sky is falling down.
Down. kleiner Hinweis noch von uns. Sie sollten mal mitzählen, wie viele Titel da vermischt wurden. Könnte von Vorteil sein für zwei Anrufern unter 7099 111 gleich. Hier in der Medienstadt in Babelsberg. United States of Pop 2009 von DJ Earworm, ein sogenannter Mashup. Die Sendung ist auch im Prinzip sowas wie ein Mashup. Wir mixen so ein bisschen den Rest des Jahres zusammen. Aber jetzt in der Tat gibt es jemanden, der uns zur Verfügung stehen will. Nein, das ist momentan ein bisschen problematisch. Irgendwie ist die Leitung überlastet. Wir schalten mal rein. Hallo, Hallöchen.
Hallo, hallo, hier ist Katharina.
Katharina, wunderbar. Du spielst gleich gegen jemanden, wenn das klappt, dann werden wir, weißt du überhaupt, was wir anbieten?
Das haben wir noch gar nicht verraten.
Eben.
Ich werde das ganz gerne mal machen. Wir wollen nicht.
Nee, ich frage einfach mal, weswegen rufst du eigentlich an?
Redet ihr mit mir?
Ja.
Ja, na, das habt ihr ja vor der Sendung schon verraten.
Ah, du bist eine, die auch vorher hört. Ein sogenannter Richtig. Audience-Floor-Zuhörer oder in dem Fall eine Zuhörerin. Ein WLAN-Radio. Warum interessierst du dich für ein WLAN-Radio?
Weil ich noch keins habe.
Ja gut, das haben wir ja alle gemeinsam, aber das ist ja nun nicht das Übliche, wie man Radio hört. Wie hörst du zum Beispiel jetzt Radio 1?
Jetzt ganz normal, über ein normales Radio halt, UKW-Radio.
Und das kann man mit dem Würfel, den wir anbieten, auch. Da ist auch ein UKW-Radio drin zusätzlich. Dani, du hast die Details?
Ja, und zwar haben wir ein WLAN-Radio von Noxon, das ist der iRadio Cube und das ist total praktisch, da sind über 11.000 Stationen aus der ganzen Welt drin. Was ich aber viel praktischer finde, wenn man mal irgendwo das in ein Zimmer reinstellt, zum Beispiel, wo der UKW-Empfang ein bisschen schlecht ist, ne, hat man ja manchmal Rauschen, kann man dann auch wunderschön Radio 1 einstellen, klappt wunderbar.
Und vor allen Dingen, was viel interessanter ist,
den Radio 1 Medienmagazin Podcast kann man automatisch hören.
Und zwar also ziemlich schnell auf Knopfdruck, das hätte ich nicht wirklich erwartet. Dass wenn man einmal das Menü gefunden hat, dann kann man so die letzten Episoden einfach mal nachhören.
Ich bin sehr traurig, dass wir jetzt das Gerät abgeben müssen.
Ja.
Hallo?
Ja, da ist noch eine männliche Stimme. Wer ist das?
Guten Tag.
Ja, kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Peter.
Hallo Peter.
Peter, du spielst jetzt gegen...
Ich rufe aus Spandau an und ja...
Das ist in dem Fall egal, weil ja das WLAN-Radio überall auf der ganzen Welt funktioniert.
Ja, das ist toll.
Und nicht regional gebunden ist. Ihr müsst jetzt gegeneinander spielen, ist eine Schätzaufgabe. Es war eigentlich fast unmöglich, die Titel zu zählen, die wir gerade gehört haben, die verwurstet wurden.
Aber unsere Frage an euch zwei ist es jetzt, und jeder, ihr dürft nach der Reihe einen Tipp abgeben. Wie viele Songs hat DJ Airwurm in seinem United States of Pop zusammengemischt? Wie viele Songs waren daran beteiligt? Und wer näher dran liegt, gewinnt das Radio.
Also ich sag 25.
25.
Ich hatte irgendwie 22 gezählt, aber ihr hattet das ziemlich spät gesagt.
Ja, das ist ja eben, ein bisschen Glück muss man auch haben und schätzen. Und vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen genau verfolgt, was DJ Earworm macht, nämlich schon zum dritten Mal, dann kann man es fast auch wissen. Hast du gezählt, Katrin?
Nee, konnte ich nicht zählen. Alle habe ich nicht erkannt.
Also gewusst?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, das ist richtig. 25 Songs hat DJ Earworm im United States of Pop 2009 eingebaut. Peter, tut uns leid.
Sozusagen die ersten 25 der Billboard. Gut, bitte bleib in der Leitung. Wir bräuchten dann noch deine Verbindungsdaten, damit wir dir auch das zuschicken können. Jetzt spielen wir erstmal kurz eine Musik und dann gibt's das traditionelle Neujahrsgespräch mit unserer Intendantin, was sie im letzten Jahr so erlebt hat.
Ich fange wie immer mit dem an, was mich gefreut hat. Dem RBB ist es 2009 gelungen, mehrere große Projekte zu stemmen. Und Sie wissen, dass wir ein kleinerer Sender sind, der finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Also, das große und einzigartige Programmexperiment 24 Stunden Berlin werde ich nicht vergessen, solange ich hier arbeite. Das war wunderbar. Wir wollten es unbedingt machen, wir waren davon begeistert. Wir hätten es auch gut gefunden, wenn niemand sonst es gut gefunden hätte, dass es aber massenhaft Zuschauerinnen und Zuschauer gefunden hat, begeistert mich. Gleiches gilt es zu melden von dem großen Projekt 60 mal Deutschland, eine Chronik dieser Republik und der beiden Deutschländer in 60 Teilen. Auch das ist multimedial ein sehr gutes Projekt gewesen für uns. Was hat mich geärgert? Geärgert hat mich, dass viele Menschen, die die Auseinandersetzung um die Besetzung des Postens Chefredakteur ZDF verfolgt haben, geglaubt haben mögen, das sei überall so wie beim ZDF, ist es zum Glück nicht.
Sie sprechen aus eigener Erfahrung. Sie hatten sich mal beworben als Intendantin für das Zweite Deutsche Fernsehen und sind gerade in diese Fronten der roten und schwarzen Freundeskreise geraten. Aber manchmal wünscht man sich ja Einfluss der Politik. Dann, wenn zum Beispiel wie 2008 der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, angekündigt hat, so wie der RBB ausgestattet ist, geht's eigentlich nicht. Ist aus diesem öffentlichen Bekenntnis irgendetwas geworden, woran man im RBB dann sich 2009 erinnert hat?
Ich glaube, wir müssen da sehr deutlich differenzieren. Ich kenne niemanden, der sich Einfluss der Politik ins Programm wünscht und in die Entscheidungen, sie zu Programm führen, ist gleich Personalentscheidungen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ist der öffentlich-rechtliche Sender der beiden Länder Berlin und Brandenburg. Das heißt, wir sind öffentlich-rechtlich verfasst und die Länder sind unsere Gewährsträger. Das heißt, es gibt eine unverbrüchliche Verbindung zwischen den beiden Ländern und dem Sender. Was aber nicht heißen darf, dass diese beiden Länder und die sie regierenden Politikerinnen und Politiker Einfluss auf das Programm und auf die Personalentscheidung nehmen. Und das ist hier nicht der Fall und das ist gut so. Der regierende Bürgermeister steht wie sein Brandenburger Kollege Matthias Platzeck zum Landessender. Und nachdem wir ihm erläutert haben, wie intensiv wir seit der Gründung des Senders sparen und wie unsere Finanzausstattung aussieht, hat er sich den Ruf des RBB nach gerechter Gebührenverteilung in der ARD zu eigen gemacht.
Sie sprachen im letzten Jahr an dieser Stelle von verschiedenen Vernünften Ihrer Kollegin und der Kollegen. Nun hat sich offenbar eine Vernunft durchgesetzt. Das heißt, so kann es nicht weitergehen. Auch unter dem Spardruck der anderen ARD-Anstalten rücken Sie nun zusammen und kooperieren verstärkter. Eine neue Qualität, obwohl es ja schon eine Arbeitsgemeinschaft ist seit der Gründung. Was bedeutet diese neue Qualität für den RBB?
Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass das Bekenntnis zur Mehrkooperation für alle gut sein wird. Ich möchte das gern erläutern. Es gibt große Sender, die ehrlichen Herzens zu Kooperationen bereit und in der Lage sind. Kooperation heißt für mich geben und nehmen. Wenn wir etwas aufgeben im RBB, ein Genre, das nicht mehr betreiben, sondern es kostengünstig aus der Gemeinschaft uns holen, dann möchte ich, dass wir an anderer Stelle der Gemeinschaft etwas geben. Es gibt aber große Sender, die sagen, ihr könnt von uns alles sehr preiswert übernehmen, wir aber wollen von euch nichts übernehmen. Das ist für mich keine Kooperation, das ist Aufgabe der Identität des Senders. Und solange ich hier arbeite, werde ich mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam dafür kämpfen, dass dieser Rundfunk Berlin-Brandenburg Programme produziert. Wir merken, dass sie beim Hörer und bei der Zuschauerin ankommen und dass diese Programme auch mit Inhalten bestritten werden, die von hier kommen. Das ist unerlässlich wichtig. Kooperation kann nicht heißen, einer macht und alle senden. Und es kann auch nicht sein, dass der öffentlich-rechtliche, föderal verfasste Rundfunk plötzlich zentralistisch wird.
So hatte ich Peter Butkus, der ARD-Vorsitzende, so hatte ich ihn auch gar nicht verstanden, als er sagte, dass man bei Kooperation einseitig kooperiert. Das wäre dann ein zentraler Rundfunk. Aber ich höre trotzdem heraus, dass es ein harter Kampf sein wird, 2010 sich mit ihrer Kollegin und mit den Kollegen zu einigen. Ist das nicht, da sind wir wieder bei der Vernunft, vernünftig, dass jede Anstalt das am besten machen sollte, was sie auch am besten kann und dass dann alle davon profitieren?
Das wäre der vernünftige Ansatz. Er hat zwei Nachteile. Er ist ausschließlich vernünftig und daher nicht durchsetzbar. Er ist aber zweitens auch in Teilen dem Gedanken des föderalen Rundfunks entgegengesetzt. Unser nicht mehr im Amt befindlicher Programmdirektor Günter Strowe hat mal gesagt, Mozart ist identisch von Flensburg bis Freilassing. Das stimmt schon. Gleichwohl gibt es hier in der Kulturlandschaft Berlin-Brandenburg so unendlich viele interessante Orchester. Es gibt so unendlich viele Handschriften von Dirigenten. Es gibt so viel zu entdecken in der Musiklandschaft, dass es für den Rundfunk Berlin-Brandenburg eine ganz schlechte Alternative wäre, sein Kulturprogramm von irgendwoher zu übernehmen. Wir haben eine sehr, sehr reiche Kulturlandschaft, die wir mit unseren Programmen auch pflegen und befruchten. Das ist das eine. Das andere, der ARD-Vorsitzende meint es in der Tat ernst mit Geben und Nehmen. Es gibt aber andere, ich nenne keine Namen, die sagen, unser großer Sender wird sich von keinem Genre trennen. Wir werden künftig weiterhin alles produzieren. Wir stellen es euch dann zur Verfügung. Und das wäre für den Rundfunk Berlin-Brandenburg der Weg in die programmliche Marginalisierung. Den sind Radio Bremen und das Saarländische Rundfunk gegangen. Der ist für uns keine Möglichkeit.
Ist das vielleicht in Abwandlung auch ein Grund dafür, dass das von der ARD beschlossene Radio-Feature, dass es das mit Unterstützung des RBB und des Mitteldeutschen Rundfunks nicht geben wird, sondern dass es nur 7 Anstalten produzieren?
Wir lehnen das nicht ab. Indes, wir haben seit Jahren eine sehr gute Feature-Kooperation mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Wir machen genau das, was die ARD jetzt tut. Wir kooperieren sehr gut. Und wir sahen keinen Grund, diese für beide Seiten positive Zusammenarbeit jetzt einzustellen. Dennoch beobachten wir das ARD-Radio-Feature, das ja auch einen investigativen Ansatz verfolgt, mit großem Interesse. Nicht auszuschließen, dass wir da auch mitmachen. Ich sehe generell das Thema Kooperation auch oft zwischen 3, 2, 4 Häusern. Es muss nicht immer die ganze ARD dahinter stehen. Die ist ja auch schwer auf ein Thema zu vereinigen.
Dagmar Reim, die Intendantin des RBB, wir hören Sie nochmal im Ausklang der Sendung zu Ihrem Ausblick 2010. It's gonna be Norah Jones. Auch sehr stark wieder 2009. Ein bisschen rockiger, nicht so melancholisch. Daniel, wer war in der Medienpolitik dein Favorit? Was war das Thema des Jahres, wenn man so will?
Also medienpolitisch gesehen war das natürlich die Chefredakteurswahl beim ZDF. Das war ja zu einem großen Politikum geworden, als darum geht, Nikolaus Brender soll das machen oder soll er es nicht machen. Das war wirklich das größte Politikum des Jahres.
Ja, und vor allen Dingen ein ungelöstes Politikum. Es gab zwar den Vorschlag des Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, und gleichzeitig Vorsitzender der Länderrundfunkkommission, hier mal das ZDF ein bisschen politisch zu entschlacken. Nicht vollständig, weil Politiker ja auch zur gesellschaftlichen Kraft gehören. Und Werner Lange hatte die Gelegenheit, bei dem letzten Treffen der Ministerpräsidenten im Dezember mal das Mikrofon reinzuhalten, wie denn zum Beispiel die CDU-Kollegen reagieren. Das ist zum einen, wir hören ihn gleich, Wolfgang Böhmer. Er ist der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt.
Und also bis jetzt ist dieser Vorschlag noch nie in einer Runde hier diskutiert worden. Und selbst eine andere Zusammensetzung garantiert nicht immer eine gewollte Entscheidung. Demzufolge würde ich mich dazu sehr zurückhalten.
Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Rundfunkkommission hat vorgeschlagen, dass die Politik sich weitgehend zurückziehen soll aus den Aufsichtsgremien des Senders. Was halten Sie von dieser Idee?
Der Ministerpräsident des Freistaats Bayern, Horst Seehofer, CSU.
Ich kenne jetzt den Vorschlag des Kollegen nicht im Detail, deshalb möchte ich ihn auch nicht bewerten, aber eine Entpolitisierung von öffentlich-rechtlichen Anstalten ist grundsätzlich diskussionswürdig.
Herr Ministerpräsident, darf ich Ihnen eine Frage zum Vorschlag von Ministerpräsident Beck stellen, wie man in Zukunft die Fernsehräte und die Verwaltungsräte des ZDFs bestimmen will?
Peter Müller, CDU aus dem Saarland.
Ich glaube, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedeutet, dass es auch öffentlich-rechtliche Kontrolle geben muss. Und das ZDF, genauso wie die ARD, wie alle öffentlich-rechtlichen Anstalten, werden über Zwangsabgaben finanziert. Das heißt, sie gehören den Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb müssen in den Kontrollgremien Vertreter der Bürgerinnen und Bürger sein. Und wer kann die Bürgerinnen und Bürger besser vertreten als diejenigen, die von ihnen gewählt worden sind?
Also eigentlich soll es so bleiben, wie es ist?
Man kann über alles reden.
Dankeschön.
Roland Koch, CDU, Hessen.
Herr Ministerpräsident, darf ich Sie zum ZDF was fragen?
Zum ZDF wollen Sie mich fragen? Ja.
Ihr Kollege, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, hat den Vorschlag gemacht, aus den Gremien des ZDFs die Politik intensiver zurückzuziehen. Was halten Sie von dieser Idee?
Er hat Vorschläge eingebracht, die werden wir in Ruhe diskutieren, aber ich will die nicht im Einzelnen kommentieren jetzt.
Und der vorschlagende Kurt Beck, Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz, SPD.
Herr Ministerpräsident, können Sie mir kurz was sagen, wie Ihr Vorschlag aufgenommen worden ist?
Geht jetzt nicht. Entschuldigung, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich habe schwierigste Fragen.
Ja, kann ja mal passieren. Ansonsten ist er ja sehr spendabel in Statements. Wer war für dich der Medienmann des Jahres? War es Brenda in dem Fall, Daniel?
Also wenn wir das jetzt mal etwas subjektiver sehen, ich glaube, sagen, er hat ja schon sozusagen für den Medienskandal des Jahres gesorgt,
wenn
auch unabsichtlich, ja. Genau. Allerdings für den Medienmann des Jahres, wenn man das etwas aus unterhaltungstechnischerer Sicht sich aussuchen würde, würde ich sagen, dass das persönlich Kai Diekmann ist. Der hat ja sozusagen auch dann in dem Jahr mit seinem Blog ist der sehr großartig durchgestartet, aber ich glaube, du hast einen anderen Favoriten, ne?
Ja, ich denke Karl Theodor zu Gutenberg. Weil der ist ja nicht nur wie Phönix aus der Asche entstanden, sondern auch zum Shootingstar in den Medien geworden. Wir erinnern uns an das Times Square-Foto. Das war ja gleich so ein Aufreger.
Oder wie jetzt in Journalistenschulen auch gelehrt wird, der Nicht-Wilhelm im Februar. Wir erinnern uns, als er dann
Vornamen.
Ganz genau, da bei wurde Wikipedia. Ja noch ein falscher Wilhelm unter die Vornamen gemogelt und alle haben es abgeschrieben.
Und ich konnte ihn ganz kurz, für einen Medienmann eigentlich eher ungewöhnlich, weil die wollen ja dann doch des Öfteren viel breiter in den Medien sein, aber ihn für eine Minute und 30 kurz interviewen.
Die Nummer CDU, SPD, links, rechts, bürgerlich, das existiert für mich alles nicht mehr.
Das ist jetzt auch ein Medienmann des Jahres, wenn man so will, ein Newcomer gewesen. Das war eben der Kollege Harald Schmidt. Bitte um Vergebung, aber hier ist der Kollege zu Gutenberg.
Der Journalismus war damals ein Gebiet, das mich unglaublich fasziniert hat und das mich gereizt hat. Die Faszination hält bis heute an. Das hat jetzt da mal eine unterschiedliche Sichtweise bekommen, aber zu wissen heute auch, wie man auf der jeweiligen Seite denkt, wie man handelt, auch seine Eitelkeiten jeweils mit ins Spiel bringt, kann manchmal nicht nur ganz hilfreich sein, sondern ist einfach Teil großer vieler Facetten, mit denen wir befasst sind. Und ich bleibe weiterhin so offen, was das Leben zu bieten hat, werden wir sehen und mal gucken, wie sich es weiterentwickelt in den nächsten Jahren.
Nun sind Sie ja immer in den Schlagzeilen, weil Sie als Medienmann gefeiert werden. Ist Ihnen das bewusst? Machen Sie das? Inszenieren Sie sich Times Square zum Beispiel, dieses Foto, oder auch jetzt in dieser Maschine, in Ihrem Besuch in Afghanistan, super gut ausgeleuchtet, ein Foto, das die alten Meister hätten nicht besser malen können. Sehen Sie sich da irgendwie als Inszenator oder sehen Sie das mit Distanz?
Ich sehe das mit Distanz und mit dem notwendigen Humor. Also ein Bild wie in dieser Maschine nach Afghanistan lässt sich gar nicht inszenieren. Und ich ziehe den Hut vor diesem Fotografen in dem Moment. Das ist großartig gelungen, ein tolles Bild. Und mir liegt nicht an Inszenierung, ganz und gar nicht. Aber manchmal wundert man sich, welche Bilder tatsächlich entstehen können und wie man sich danach mit den Bildern auseinanderzusetzen hat. Sie sehen mir nach, dass ich jetzt lossausen muss. Ich muss leider, weil ich habe morgen drei Mandate.
Ja, außerdem haben wir auch keine Zeit. Daniel, man muss noch erwähnen, dass er früher bei der Welt Volontär war. Deswegen dieser Blick in die beiden Bereiche Medien und Politik und er es sich offen hält, wo er irgendwann mal landen wird. Aber für dich war es Kai Diekmann, der Medienmann. Warum eigentlich?
Wegen seines Blogs. Das ist wirklich eine sehr erfrischende Webseite, in der er eigentlich kein besonderes Thema hat, doch ein ganz besonderes hat er, nämlich sich selbst. Und wir haben mit zwei befreundeten Journalisten die Blogger 2009 verliehen. Das ist eine kleine Spaßveranstaltung im Internet, wo es eigentlich nur darum geht, spielerisch das Jahr, Internetjahr, darauf zurückzublicken. Und die Blogger oder Blogleser können dort Vorschläge machen und abstimmen. Nur ein Preis war in diesem Jahr schon vorherbestimmt. Und zwar haben wir gesagt, Kai Diekmann wird mit seinem Blog Newcomer des Jahres. Und zwar, weil es selbstironisch ist und es ein richtiges Augenzwinker-Blog ist. Er hat den Preis auch angenommen und uns eine Dankesrede geschickt.
Liebe Kollegen, liebe Verehrer, liebe Weltgemeinschaft, ich bin überwältigt. Sie können sich nicht vorstellen, was mir dieser Preis bedeutet. Gestatten Sie mir, dass ich mich mit ein paar kurzen Worten an Sie wende. Voller Demut und Dank nehme ich heute diesen Preis entgegen. Ich schwöre, ich habe es nicht kommen sehen und bin genauso überrascht wie Sie, dass ich heute auf diese ungewöhnliche und atemberaubende Weise geehrt werde.
Passend dazu wurde er jetzt ja auch von der Tipp zum nervigsten Berliner gewählt. Ich glaube, Platz 45 hat er belegt. Und ich glaube, das ist ein tolles Blog für jede Kaffeepause, sowohl für Springer-Fans als auch für Springer-Kritiker. Und ich glaube, die sagen auch, dass sie das gut finden. Denn seitdem Springer jetzt ja die Paid-Content-Pläne forciert, hat ja zumindest Kai Diekmann die Zeit, die er jetzt für seinen Blog verwendet, nicht, um dann auch die Paid-Content-Strategien für Bild im Internet spielen zu können.
Über Paid-Content sprechen wir gleich. Wir müssen mal noch ein bisschen Musik spielen, Daniel. Ja, danke. Back to 101, Albert Hammond Jr. auf Radio 1.
Radio 1. Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und Daniel Fien in der Ausgabe vom 2. Januar 2010. Wir haben zurückgeblickt und wollen ganz kurz mal hineinsehen in das Jahr 2010, was die Kugel so verrät, der Medientrend des Jahres. Wir hören aber erstmal den eben schon mal kurz angespielten Harald Schmidt.
Ich positioniere mich ja jetzt für die nächsten 30, 40 Jahre, wo man sagt, bei dem allem, wie sich die Medienlandschaft entwickelt, ist ja doch das Zauberwort, das einen über das alles trägt. Der Inhalt, wie wir sagen, oder wie diese modernen jungen Menschen sagen, der Content. Das heißt, ganz egal, auf welchem Medium Sie die Nachricht absondern, die keiner sehen will, Sie brauchen zunächst mal eine Nachricht. Sei es eine Hinrichtung oder ein Witz oder ein Wembley-Tor. Und für mich selber ist das eigentlich schön, dass man die Möglichkeit hat, es auf verschiedenen Plattformen abzusetzen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Fernsehen noch lange, lange Jahre die Nummer eins sein wird, vor allem wenn wir sehen, dass wir eine immer älter werdende Gesellschaft haben. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die an erster Stelle um junges Publikum kämpfen, sondern ich bin da wie Lafontaine, ich bin dort, wo die Mehrheit ist. Und das sind eigentlich, das hat ja auch Lafontaine richtig erkannt, unsere Senioren. Ich glaube, 20 Millionen Deutsche kriegen Rente und 30 Millionen kriegen schon Transferleistungen im weitesten Sinn. Die wollen ja alle Abend für Abend aufgehetzt werden. Und da sehe ich eine schöne langfristige Zukunftsaufgabe für mich.
Der Trend, wenn ich das mal filtern darf, Daniel, Content ist wieder King. Kann man das so sagen für 2010 oder ist das eine maßlose Übertreibung, weil Inhalte waren schon immer wichtig?
man weiß es nicht so genau, aber es ist schon natürlich sehr auffällig, dass sich genau daraufhin viele Medienhäuser gerade stürzen, dass sie versuchen, ihren Content auf möglichst viele Plattformen unterzubringen und auch möglichst dann gegen den einen oder anderen Groschen.
Weil die eigenen Plattformen anfangen zu sinken, also sprich zum Beispiel die Papiermedien. Und da war, vielleicht ist das das Jahr, vielleicht kann man das so formulieren, das App-Jahr. 2010 ist das App-Jahr. Jetzt müssen wir vielleicht mal erklären, stellen wir uns mal ganz dumm wie eine Feuerzangenbowle, was ist denn eine App? Eine Applikation, wenn man es ausspricht, das, du hast es schon gesagt, ist auf dem iPhone anzutreffen, aber das ist ein Smartphone, ein sogenanntes, kennt vielleicht jeder doch schon irgendwie.
Also
das
so eine Art erweitertes Handy mit Computerfunktionalität die haben halt einen bestimmten Funktionsumfang, aber mit diesen Apps, mit diesen Mini-Programmen kann ich das beliebig erweitern und das iPhone wird in diesem Zusammenhang deswegen genannt, weil es bisher das erfolgreichste System ist. Dort gibt es bisher über 100.000 Programme, die ich mir auf mein iPhone laden kann. Also das ist auch gleichzeitig, diese App-Landschaft ist zu einem richtigen Kaufhaus geworden und ich kann mir das beliebig erweitern, von einem Navigationssystem bis hin zum Fahrplan für den Nahverkehr oder auch sehr groß im Kommen sind die Spiele auf dem iPhone. Also da gibt es eine große Vielfalt. Aber auch die Inhalte von Medienhäusern, die dort sagen, wir möchten auch unsere Artikel auf dem iPhone ausspielen, damit man das unterwegs gut lesen kann.
Aber das ist momentan noch exklusiv.
Grenzen gab es gestern. Mit dem superschnellen mobilen Internet die neuesten Apps überall nutzen.
Da hören wir das Akustikdesign der Telekom. Aber was ist mit Nokia, was ist mit Motorola, was ist mit Samsung, was ist mit Sony Ericsson, um noch mal ein paar andere Firmen zu nennen?
Ja, die bieten das auch ähnlich an. Also die versuchen natürlich den Erfolg, den Apple hier mit dem App Store und mit den Apps hat, nachzuahmen. Ganz vorne mit dabei ist der Android-Market. Das Android ist ja ein Handy-Betriebssystem, was unter einer Allianz von verschiedenen Herstellern, allen voran Google, seit 2007 vorangetrieben wird. Und es gibt schon einige Geräte, die auch diese Android-Programme unterstützen. Und es gibt aber auch zum Beispiel BlackBerry und Palm, die sagen, wir möchten auf unseren Geräten auch das anbieten und dafür gibt es dann auch eigene Systeme. Man muss es aber auch kritisch sehen, da das geschlossene Systeme sind. Das heißt, die Hersteller wie Apple und so, die können den Daumen hoch oder Daumen runter machen, um dann zu sehen, ob jetzt tatsächlich diese App reinkommt oder nicht. Und zum Teil sind diese Richtlinien zur Aufnahme, zur Freischaltung nicht sehr transparent. Also da ist auch gibt es eine klare Machtverschiebung zugunsten der Handyhersteller.
Jetzt müssen wir noch mal ganz genau klären. Es gab vor Weihnachten und es geht eigentlich bis ins Jahr 2010 hinein jetzt so eine Aufregung. Die Tagesschau will aufs iPhone mit einer sogenannten Applikation, mit einem App und kann im Prinzip ja nur das abbilden, was sowieso schon im Netz ist. Die Tagesschau ist seit 1996 im Netz. Damals noch als Real Video und dann immer weiter verfeinert, neu aufbereitet. Und das darf ja laut 12. Rundfunkänderung Staatsvertrag die Tagesschau auch machen. Im Internet sozusagen ihren eigenen Nachrichten, ja, Pool aufbearbeiten für die entsprechende Plattform. Aber warum gibt es jetzt nach deiner Meinung diese Aufregung von Springer Verlag bis hin zu VPRT, zum Verband der privaten Rundfunk- und Telemedien?
Also ich glaube, die Rückschlüsse, die kann jeder selbst ziehen, gerade wenn man sich mal anschaut, was Springer in den letzten Monaten gemacht hat. Die haben Ankündigungen rausgegeben, dass sie ab sofort auch bezahlte Applikationen für die eigenen Produkte starten möchten. Zum Beispiel die Bildinhalte konnte man bisher auf dem iPhone kostenlos sehen und künftig möchte Springer für die Applikation Geld verlangen. Es gibt auch weiterhin kostenlosen Content. Allerdings versucht jetzt Springer offensiv eine Paid-Content, also bezahlte Inhalte-Offensive zu fahren, um dann das Geld wieder reinzuholen oder mehr Geld im Internet zu verdienen, was vielleicht bisher noch nicht so wie gewünscht geklappt hat. Und das ist ein Umdenken, was in den letzten Wochen des Jahres 2009 stattgefunden hat. Und das soll das Thema 2010 sein. Und da passt es natürlich nicht. Wenn jetzt zum Beispiel auch die Tagesschau ankündigt, in einigen Monaten auch eine kostenlose Tagesschau-Applikation zu bieten.
Man kann doch bloß einfach nur bequemer den Tagesschau-Inhalt mit so einer App abrufen. Ich kann doch auch sonst auch mit meinem Handy eines anderen Herstellers jederzeit die Tagesschau auf meinem Display sehen. Unabhängig davon, ob da eine App drauf ist oder nicht. Ich kriege doch nicht mehr dadurch, dass ich es in App habe und sehe doch dann dadurch nicht weniger Bildzeitung im Netz, wenn ich jetzt die Tagesschau.
Das ist vollkommen richtig und ich glaube, da geht es einfach nur ums Prinzip. Und vielleicht ist das auch einfach nur eine vorgeschobene Debatte für etwas anderes. Oder aber auch vielleicht die Angst, dass diese Paid-Content-Offensive scheitern würde. Weil wenn ich jetzt mal einfach nur aus meiner Nutzersicht argumentiere, warum sollte ich für Inhalte bezahlen, die ich an anderer Stelle auch kostenlos bekommen kann?
Das ist ein Argument. Du hast Bernd Ziesemer interviewt vom Handelsblatt, der experimentiert auch mit Apps.
Genau, er ist ja ganz frisch zum Chefredakteur des Jahres vom Medium-Magazin gewählt worden und er hat ja im letzten Jahr das Handelsblatt gelauncht, auch die mobilen Sachen, und im Internet gibt es auch vermehrt Paid-Content beim Handelsblatt, und ich habe ihn gefragt, ob das überhaupt Sinn macht, weil bislang in den Jahren zuvor eigentlich die Verlage damit schlechte Erfahrungen gemacht haben, und er hat darauf geantwortet, auf meine Frage, ob denn jetzt der Durchbruch klappen würde.
Also sicher kann man da überhaupt nicht sein. Ich glaube aber, weil wir eine ganz andere, spitzere Zielgruppe haben, die im Prinzip bereit ist, für hochwertige Informationen zu zahlen. Wir träumen ja nicht davon, wie vielleicht manche andere Verlage, dass wir jetzt unser allgemeines Newsangebot kostenpflichtig machen, sondern wir reden über hochspezialisierte Inhalte, die wir tatsächlich gegen Bezahlung ausgeben nur noch. Und die Erfahrungen aus anderen Ländern, Wall Street Journal oder auch Financial Times in Großbritannien, zeigen, dass es dort wirklich Möglichkeiten gibt. Das wird sich nur langsam durchsetzen, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man Erfahrungen damit sammelt.
Die Erfahrungen werden Sie auch sammeln jetzt auf den mobilen Geräten. Es gibt neue Applikationen, zum Beispiel fürs iPhone. Aber da sind Sie noch ein bisschen eher in der Experimentierphase, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, wir sind da noch in der Experimentierphase. Man muss aber sagen, ich sehe auch in Deutschland bei anderen Verlagen eigentlich das nicht anders. Jeder versucht da jetzt einen eigenen Weg zu finden. Ich glaube wiederum, für unsere spezifische Zielgruppe ist das mobile Angebot viel, viel wichtiger als für andere Zielgruppen, weil eben dieser mobile Manager wirklich sicher sein muss, dass er bestimmte Breaking News, die für ihn wichtig sind, wirklich auch schnellstmöglich bekommt. Und deshalb glaube ich auch da, dass da eine Bereitschaft da ist, langfristig auch dafür zu zahlen, für bestimmte Mobilangebote vom Handelsblatt. Und das ist sicherlich völlig anders als bei allgemeinen Sachen, bei allgemeinen News, bei Politik und so. Da werden sich ganz gewiss Paid-Content-Modelle nicht durchsetzen.
Also Bernd Ziesemer sagt, dass Paid Content sich nur auf hochspezialisierten Inhalten lohnen werde. Das erwartet zumindest er. Er sieht das Ganze also weniger aufgeregt, als man das jetzt von manchem anderen Verlagsmanager zurzeit hört.
Dann kann man vielleicht verallgemeinert sagen, es ist nicht das Jahr des Apps oder der Apps, vielleicht auch auf dem Tablet, das haben wir ja schon mal kurz erwähnt, sondern vielleicht tatsächlich das Jahr, wo sich entscheidet, wird sich Paid Content durchsetzen, ja oder nein.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir haben zwar keinen Aufmerksamkeitstest ausgerufen, aber wahrscheinlich haben Leute, es klingelt hier andauernd, bemerkt, dass wir zwei WLAN-Radios angekündigt haben, aber es
müssen
nur,
wir es doch hergeben.
Ja, ja, wir müssen das andere, aber wir machen es jetzt nicht mit Anrufen, also bitte alle wieder auflegen, da wir ja auch noch Podcast-Hörer haben. Und
die wollen wir nicht vergessen.
Die wollen wir nicht vergessen, aber ihr habt alle die gleiche Chance, wenn ihr euch im Kontaktformular des Medienmagazins auf der radio1.de Seite, müsst ihr euch ein bisschen durchnavigieren, so viel Arbeit sollte schon drin sein, per E-Mail an uns wendet. Mit folgender Frage, Daniel.
Wir haben ja schon gerade erwähnt, wie viele Programme es Ende des Jahres, so im November, für das iPhone gab. Das war eine stattliche Summe. Wie viele Apps oder Mini-Programme gibt es für das iPhone zum Ende des letzten Jahres?
Und jetzt, traditionsgemäß muss man schon sagen, wie alle Jahre, glaube seit 2000, hat Guido Meyer all die Leute zusammengekehrt, muss man fast sagen, klingt ein bisschen despektierlich, aber die im Jahr 2010, also in diesem folgenden Jahr, nicht mehr auf dem Bildschirm in ihrer alten Funktion zu sehen sein werden. Ich sage immer so ein bisschen die Fernsehleichen des Jahres, des ausgehenden Jahres, wieder schön kollagiert, genießen Sie es und denken Sie daran, auch in diesem Jahr natürlich nicht die Antenne zu erden. Das Medienmagazin gibt es weiter. Daniel Fiene kommt auch öfter mal vorbei, und hast du noch einen schönen Spruch zum Schluss?
Freuen wir uns auf 2010, es wird ein mediales Jahr.
Und ich sage einfach mal, ihr habt es heute gemerkt alle, keine Pannen für 2010, aber ich glaube, das wird nicht gehen.
Wir haben die einfach schon mal vorweggearbeitet.
Genau.
Liebe Zuschauer, wir haben, glaube ich, ein kleines Problem, aber wir warten, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, das funktioniert auch nicht. Wie machen wir jetzt weiter? Frage ich mal die Regie. Okay.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Alle Jahre wieder wird gekehrt im deutschen Fernsehen. Wer es nicht mehr bringt, fliegt.
oder geht freiwillig oder wechselt den Sender, bevor es zu spät ist.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit Schmidt und Pocher.
2 Jahre lang hielten Harald Schmidt und Oliver Pocher zusammen im ersten durch, sprachen dabei unterschiedliche Zielgruppen an und das auf unterschiedlich hohem Niveau. Schmidt wollte wieder alleine, aber Knatsch habe es keinen gegeben, beteuert Pocher.
Es ist wirklich so, wir haben wirklich ein extrem gutes und auch freundschaftliches, zumindest kollegiales Verhältnis. Und das war eine sensationelle Zeit. Irgendwann heißt es dann Abschied nehmen.
Die Oliver-Pocher-Show ist zwar leicht aufzufinden im Sat.1-Programmschema, aber bislang haben nicht viele Zuschauer nach ihr gesucht. Und noch weniger wurden fündig, nicht einmal 1 Million. Gut möglich also, dass die Sendung bald verlegt wird, so wie auch die des zweiten Sat.1-Einkaufs des Jahres.
Ich war ja früher schon mal bei Sat.1 und habe da gute Jahre gehabt. Tatsächlich hat der heutige Senderchef mir ein paar Ausschnitte gezeigt. Und das war schon für mich nochmal wie so eine kleine Initialzündung, eine Erinnerung daran, dass das echt eine gute Zeit war.
Das ist aber nett. Jetzt hier also Nummer 1. Der Johannes B. Kerner Show. Grüße Sie zu Hause ganz herzlich.
1998 war das, als Johannes B. Kerner zum ZDF kam und dort zum Menschenversteher wurde.
So wichtig soll man sich niemals nehmen, dass man da irgendwie einen Effekt vermute und sagt, es würden einem Zuschauer folgen oder so. Das gibt's nicht.
Und so war es denn auch. Die Zuschauer folgten Kerner eben nicht vom ZDF zu Sat.1. Die Quoten waren ähnlich schlecht wie bei Oliver Pocher.
Und nach einer, sagen wir, Eingewöhnungszeit, in der Zuschauer, Sender, Redaktion und ich uns finden, so wie gesagt 100 Sendungen, glaube ich, dass wir auch an einem Mittelziel sind.
Das erste Mittelziel war bereits nach 3 Sendungen erreicht, weil Kerner den Montagabend genauso zu Ungunsten des Senders aufgemischt hat wie Pocher den Freitag, verschob Sat.1 die Sendung vom Montag auf den Donnerstag.
Man holt Kerner, der Billigprogramme herstellt, nämlich Talkshows, das Billigste, was man sich vorstellen kann, und da rechnet sich dann so ein Kerner dann relativ leicht.
Der einzige Chef von Sat.1, Roger Schawinski, über das Kalkül seines einzigen Senders. Und auch das ZDF habe zu sehr auf Kerner gesetzt, meint Dietrich Leder, Professor für Fernsehkultur an der Kunsthochschule für Medien in Köln.
Der Sender hat ja in den letzten Jahren sich im hohen Maße auf das Gesicht Kerner verlassen. Kerner hat wirklich unglaublich viel wegmoderiert. Immer war Kerner da. Das heißt, das ZDF hat ein wenig Monokultur betrieben mit dem Gesicht Kerner.
Wir haben sehr gerne für Sie gearbeitet und mit großer Leidenschaft. Und das wird auch so bleiben. Jetzt kommt heute Nacht und Ihnen eine gute. Tschüss.
Heute Nacht, liebe Zuschauer, willkommen.
Im April bereits hatte Annika de Buhr das ZDF verlassen. 4 Jahre lang hatte sie die Spätausgabe der Heute-Nachrichten präsentiert. Seit Juni ist sie, früher am Abend, im 3. Fernsehprogramm des Norddeutschen Rundfunks zu sehen. Gute Nacht, Annika.
Liebe Zuschauer, dies war meine letzte heute Nacht. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Und dieses Wiedersehen gibt es dann an anderer Stelle. Versprochen. Come on, y'all.
Da hatte die Sendung durch die Einbindung von Twitter und einem Livestream der Dreharbeiten gerade unter jüngeren Zuschauern fast schon Kultstatus erreicht. Da kommt das aus. Nach 4 Staffeln fährt das Taxi zurück in die RBB-Garage und der Chauffeur kann am Wochenende wieder schlafen. Gute Nacht, Michael Kessler.
22.45 Uhr läuft auf dem RBB die neue Staffel der Berliner Nachttaxe. Großartig. Ich bin jetzt ganz gespannt darauf.
Wetten, das hatte Elsner erfunden und die Sendung als Maßanzug bezeichnet. Verstehen Sie Spaß hingegen als Anzug von der Stange, war diese Show doch nicht seine Erfindung.
Es ist ein Lebensabschnitt und es kommt ein anderer. Und dann finden wir wieder was anderes. Und irgendwo, wie gesagt, ist immer noch der Drang, es kommt noch mal etwas, womit keiner rechnet.
Dem Südwestrundfunk bleibt Elsner also erhalten. Als Nachfolger von Paola und Kurt Felix, Harald Schmidt, Dieter Hallervorden, Czarno Jobatai und Frank Elsner wird Comedian Guido Kanz ab April Gastgeber der Show.
Ich finde das eine sehr pfiffige Entscheidung auch vom Sender, dass man sich gesagt hat, wir nehmen einen jungen Comedian, der kann nämlich Lockvogel selber spielen und ich bin ganz sicher, dass der Kanz es kann.
Ausgequizt für Jörg Pilawa, zuerst mit der Quizshow auf Sat.1, dann mit dem Quiz im ARD-Vorabendprogramm. Tschüss, erstes ab 2010, glaubt Pilawa mit dem zweiten Nachrichten besser zu sehen.
Das ZDF hatte halt gesagt, nee, wir haben auch Lust, mit dir nochmal was anderes zu machen und darüber hinaus auch die Chance, neue Primetime-Formate für den Samstag und für den Mittwochabend zu entwickeln.
Gute Nacht, all ihr unfreiwilligen Teilnehmer dieses Abgesangs.
Bei uns geht es weiter mit dem Wetter und dann auch mit Kerner. Und habe ich das richtig gesagt? Kommt Kerner nachher? Sie werden es rausfinden. Ja. Es tut mir leid, da habe ich mich nicht hinreichend vorbereitet.
Ja, ich bin durch. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt massive technische Schwierigkeiten hier in unserem Studio. Es tut uns leid und wir müssen jetzt abbrechen.
Das Deutsche Fernsehen beendet jetzt sein Programm. Dankeschön fürs Zuschauen und gute Nacht.
Noch kein Sendschluss im Podcast, denn eigentlich hätte die Rätselfrage lauten müssen, wie viel Pannen, Fehler oder aus Zeitgründen nicht gesendete Elemente gab es in der Sendung. Dazu gehört auf alle Fälle der zweite Teil des Neujahrsinterviews mit Dagmar Reim, das ich gleich nachreiche. Im Anschluss ein Ausschnitt aus einem Vortrag über Medienhacking gehalten auf dem Chaos Communication Kongress in Berlin am 30. Dezember 2009. Doch zuvor die Jahresausblickfrage an die RBB-Intendantin.
Schauen wir mal auf die wirtschaftliche Lage des RBB im Jahre 2010. Es gibt ja sehr viel Bewegung in der Öffentlichkeit, insofern, dass man gerade aus der Privatmedienbranche, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es neidet, doch über Milliarden von Gebührengeldern zu verfügen. Können Sie ganz kurz eine Rechnung aufmachen, was dabei im RBB ankommt und wie das Jahr 2010 aussehen wird? Gibt es möglicherweise, das Jahr 2009 hatte ja Verluste zu beklagen, Radio Multikulti konnte nicht mehr senden und auch Polylux konnte nicht mehr produziert werden. Gibt es möglicherweise 2010 für den Gebührenzahler möglicherweise auch programmlich merkbare Einschnitte?
Ich hoffe, dass wir das nicht tun müssen. Wir planen solide und wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese Gebührenperiode bis 2012 ohne Minus abzuschließen. Das heißt, nach heutiger Sicht müssen wir ungefähr noch 10 Millionen Euro einsparen. Wir hoffen, dass uns das gelingt, ohne dramatische weitere Einschnitte ins Programm, wie es Polylux und Multikulti waren. Indes, wir müssen unseren Blick auch über die Gebührenperiode hinaus richten. Niemand weiß heute, ob eine Gebührenerhöhung kommt. Und der ARD-Vorsitzende hat ein Gutachten zitiert, nachdem wir in den kommenden 10 Jahren 15% weniger Gebühren einnehmen. Wenn diese Prognose zutrifft und wir tun gut daran, uns darauf einzustellen, dann werden wir ohne deutliche Leistungseinschränkungen nicht hinkommen. Das bedeutet, wir werden weniger Programm anbieten können als heute. Dies sehe ich aber noch nicht für 2010.
Ist diese, man kann ja doch schon sagen, angespannte Lage oder die doch sehr ungünstige Prognose mit eine Ursache dafür, dass die Verhandlungen mit den Mitarbeitern, die Tarifverhandlungen so schleppend vorangegangen sind, dass es sogar nicht möglich war, diesen Tarifkonflikt innerhäuslich zu lösen, sondern dass es zu Schlichtungsverhandlungen kam?
Das glaube ich nicht. Wir haben ein, wie ich finde, sehr ordentliches Angebot vorgelegt. Wir haben jetzt einen, wie ich finde, sehr ordentlichen Schlichtervorschlag. Das hatte andere Gründe, dass sich das verhakt hat. Ich werbe nur immer dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rundfunk Berlin-Brandenburg, die hier eine feste Stelle haben, die Lage der gesamten Medienwirtschaft nicht aus dem Blick verlieren. Wenn Sie einmal betrachten, was bei Gruner und Jahr, bei Bertelsmann, bei RTL, bei vielen anderen Medienunternehmen passiert, möchte ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch immer ermuntern, das im Blick zu behalten.
Aber es gibt gerade in der Frage der Qualitätsmedien auch eher den umgekehrten Eindruck, dass man bewusst mehr ins Personal investieren muss, mehr in Qualitätsmedien, weil das das entscheidende Kriterium sein soll in der Zukunft, wie sich Medien unverwechselbar machen können. Und offenbar ist ja der Kompromiss nicht zustande gekommen zwischen den Gewerkschaften und der Geschäftsführung des RBB. Das heißt also, keine der beiden Meinungen konnte überzeugen, sodass dann eben Außenstehende dazutreten mussten. Ist nicht dies auch ein Symptom, dass offenbar es nicht mehr so weitergeht wie bisher, dass man auch nicht mit Sparen weiterkommt?
Das wäre schön, wenn das ein Signal wäre. Ich glaube allerdings nicht, dass das in diesem Fall so war.
Um zum Anfang des Interviews zurückzukehren, was prognostizieren Sie denn für das Jahr 2010? Worüber werden Sie sich freuen können und was wird ein Ärgernis bleiben oder vielleicht ein neues Ärgernis hinzukommen?
Wir werden uns schon gehörig anstrengen, wieder gute Programmideen ins Werk zu setzen. Ich nenne jetzt zwei Beispiele. Wir wollen ein großes Fernsehereignis machen, eine lange Programmstrecke, die von Brandenburg erzählt. Und wir wollen uns natürlich intensiv beteiligen am Wissenschaftsjahr 2010, das von Berlin ausstrahlt, aber weit über Berlin hinausreicht. Das sind zwei Projekte, auf die ich mich jetzt schon freue.
Und was steigert den Adrenalinausstoß?
Ich glaube, 2010 wird das Jahr, in dem ich mich nie ärgern muss über nichts.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Soweit RBB-Intendantin Dagmar Reim. Damit hier im Podcast Bonustrack zum 26. Communication-Kongress vom 27. bis 30. Dezember 2009 in der Kongresshalle am Berliner Alexanderplatz. Den für ein Medienmagazin interessantesten Vortrag können Sie jetzt gleich ausschnittsweise hören. Damit erhalten Sie zum ersten Mal an dieser Stelle auch Einblick in den Medienhack bei Polylux, der im Medienmagazin vom 12. April 2008 aus RBB-Sicht thematisiert wurde. Nachhörbar in der ARD-Mediathek, im Medienmagazin-Podcast eben vom 12. April 2008. Hören Sie nun an dieser Stelle den Vortrag im Herz der Bestie, Medienhacken. Die Vortragenden stellen sich im Anschluss in einem kleinen Interview selbst vor.
Was ist also Kommunikationsguerilla? Da gibt es sehr viele Facetten und diese beiden Herren sind wahrscheinlich wohl bekannt. Die haben 1867 einen Medienhack gemacht und zwar war das Problem, dass die Kritik der politischen Ökonomie von Marx nicht besonders besprochen wurde in der bürgerlichen Presse und dann hatten sich dann Marx und Engels später für das Kapital eben Methoden der Kommunikationsguerilla bedient und unter falschem Namen Rezensionen geschrieben, auch Verrisse geschrieben, um eben das Thema überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sehen hier, ein falscher Name, falsche Rezension gibt gleich Öffentlichkeit. Wir springen mal ein paar Jahre weiter. 1980 in Zürich toben Jugendunruhen, Hausbesetzerszene, es kommt zu schweren Krawallen, Straßenschlachten. Und jetzt soll im Schweizer Fernsehen DRS soll die Jugendbewegung auf den konstruktiven Dialog in der Talkshow festgelegt werden. Das lassen die nicht mit sich machen, diese beiden Leute, das sind Herr und Frau Müller, so nennen sie sich zumindest. Sie treten als gute Schweizer Bürger auf und radikalisieren die Forderungen der Macht. Also in dieser Talkshow ist noch sind verschiedene Stadtabgeordnete, der Polizeipräsident und sie fordern eben dann den Einsatz endlich von Schusswaffen gegen die Demonstranten und bringen das Ganze mit einer Überaffirmation zum Kochen. Die Sendung eskaliert vollends, der Moderator kann es gar nicht mehr kontrollieren, die anderen Gesprächspartner der Runde waren nicht darauf vorbereitet und so eskaliert diese Sendung. Man wirft es ihnen später wirklich vor, dass sie sich eben nicht auf diesen Dialog eingelassen haben. Hier sehen wir Camouflage und Überaffirmation gibt gleich TV-Skandal.
Und kommen wir jetzt mal zu dem vielleicht bekanntesten Beispiel, was auch in der Einleitung schon erwähnt wurde. Wir sehen hier einen Mitglied der Yes Men, die haben es vor 5 Jahren geschafft, so eigentlich den größten medienwirksamen Coup zu landen. Da geht es um die Bhopal-Katastrophe. 1984 ist in Indien ein Chemiewerk explodiert. Es gehörte der damaligen Firma Union Carbide. Es sind zwischen 4.000 und 25.000 Menschen dabei gestorben. So genau kann man das nicht sagen. Bis zu 100.000 Menschen leiden da unter Spätfolgen. Und weder Union Carbide noch die Nachfolge übernehmende Firma Dow Chemical haben jeweils da Entschädigungen gezahlt. Die Yes Men haben das Ganze ziemlich gut und lange vorbereitet, haben schon mindestens ein Jahr, bevor diese Aktion dann in den Medien lanciert wurde, eine Website geschaltet, das hieß dann Dow Ethics, und haben es geschafft, dem BBC eben diesen gefakten Pressesprecher unterzujubeln. Es gab ein Live-Interview und er hat dort ganz fröhlich verkünden können, sie seien jetzt endlich soweit, ihre Verantwortung anzunehmen. Und er sehr, sehr... Applaus Und es sei ihm eine große Freude, Entschädigungszahlungen von 12 Milliarden Dollar anzukündigen. Das Ganze hatte dann zur Folge, dass der Dow Chemical Aktienkurs um 10-15% in die Knie gegangen ist. Wir sehen hier eine gefälschte Website, einen falschen Firmensprecher und den Aktiencrash. Ja, kommen wir zu den, sag ich mal, essentiellen Massenvernichtungswaffen der Kommunikationsguerilla: Camouflage, Erfindung und Fake. Also das gehört eigentlich fast immer dazu. Eine Geschichte, die wunderbar geklappt hatte, war der falsche Müntefering, der getwittert hat. Der hatte getwittert von dem Tag an, wo Müntefering SPD-Vorsitzende wurde, bis zu seinem Rücktritt. Es ging los mit diesem Tweet, ging gestern hoch her, Beck ist weg, reimt sich sogar. Das Ganze wurde nach 5 Tagen enttarnt von der Berliner Zeitung und auch bei der SPD-Pressestelle nachgefragt. Die wussten damals noch von nichts, haben dann aber auch nichts getan. Die Tweets wurden eigentlich immer besser und die Leute, die es gemacht haben, haben sich dann auch immer mehr dieser Sprache von Müntefering, kurze, inhaltslose Sätze, die eine Entschlossenheit suggerieren sollen, bemächtigt. Haben dann aber auch mal 2 Monate Pause gemacht, bis dann das Marktforschungsinstitut Nielsen, die sich selber als das größte Marktforschungsinstitut und wichtigste Medienforschungsinstitut sehen, hat er in einer groß angelegten Studie gesagt, ja, die wichtigsten Twitterer sind bei Hubertus Heil und Franz Müntefering. Das Ganze wurde über dpa und AP verbreitet und auch dann 62 Mal abgedruckt. Nielsen Media. Nielsen Media musste dann einräumen, dass bei der Analyse von Internetinhalten gewisse Unsicherheiten nicht auszuschließen seien. Allerdings hätte eine Google-Abfrage Müntefering und Twitter ausgereicht. Aber das sind halt diese Unsicherheiten, die manche Leute dort haben. Dann kam die Zensursolar-Debatte. Da hat sich Müntefering auch immer wieder eingemischt und versucht zu provozieren. Damals ist Jörg Taus aus der SPD dann raus. Da hat Müntefering natürlich reagiert, das ist schlechter Stil. Die Ausführung, da gab es auch noch so einen Text, den Taus veröffentlicht hatte. Die Ausführungen wären jeder Grundlage. Die SPD ist und bleibt internetfit. Jörg Taus hat darauf empört reagiert, auch getwittert, hat das später gelöscht allerdings, weil es ihm peinlich war, als rauskam, dass es nicht echt ist. Und es haben auch viele Leute aus dieser ganzen Zensursola, aus der Bürgerrechtsbewegung, eben auch immer sich darauf rumgehackt, auf diesem SPD ist und bleibt internetfit. Das hat höllischen Spaß gemacht, habe ich mir sagen lassen. Es gab dann im Wahlkampf eine Veranstaltung namens Müntetalk. Da konnte man irgendwie, da wollte die SPD besonders sich modern zeigen. Da konnte man per Twitter Fragen stellen oder per Videobotschaft den ganzen Kram. Und das Ganze war in einem Saal mit 500 Leuten, das wurde gestreamt, hinten dran Twitter-Wall. Und der falsche Müntefering hat immer schon auf die Fragen, die gestellt wurden im Auditorium, geantwortet. Und es lief dann hinten auf der Twitter-Wall immer schon die Antworten vorweg. Es war lustig zu sehen, wie diese Konfrontation des echten und falschen Müntefering gelaufen ist. Dann kam irgendwann die Wahl, die SPD hat großartig verloren. Es zeichnete sich ab, dass Müntefering das nicht überleben wird politisch. Da haben die Leute, die es gemacht haben, mal getwittert, es war ein Tag vor dem echten Rücktritt. Erneuerung braucht Zeit und Mut und gute Konzepte. Ich werde meinen Teil beitragen. Es war so eine Vorankündigung für den Rücktritt. Die Welt Online hat das gleich geretweetet. Und am nächsten Tag, 2 Stunden vor dem echten Rücktritt, hat eben der falsche Müntefering den Rücktritt verkündet. NTV hat es live gesendet, dass jetzt, es war wahrscheinlich der erste Politikerrücktritt über Twitter in Deutschland. Genau, also damit endet auch das Kapitel dann von des falschen Müntefering. Die haben sich dann enttarnt und die ganze Geschichte könnt ihr da nachlesen.
Genau, wir kommen dann zum nächsten Fallbeispiel. Polylux und die Speed-Diät.
Polylux, vielleicht vielen Leuten hier im Saal bekannt, ehemaliges Lifestyle-Magazin und Berlin-Hype-Maschine des Rundfunks Berlin-Brandenburg, hat Anfang letzten Jahres die Berichterstattung anderer Medien und die Buchveröffentlichung eines Autors aufgegriffen. Da ging es um den halluzinierten, wie soll man sagen, Trend, dass Speed jetzt nicht mehr nur als billiges Punkerkoks Verbreitung findet, sondern in der Zeit erhöhter Leistungsbereitschaft und auch Leistungsanforderungen der Gesellschaft für Leute ein Mittel ist, um überhaupt diesen Anforderungen der Gesellschaft noch zu genügen. Die Redaktion der Produktionsfirma von Polylux hat dann in verschiedenen Foren, vier an der Zahl, die alle irgendwo, vielleicht auch nur halluziniert, aber so irgendwas auch mit Drogen zu tun haben könnten, folgendes Gesuch wortgleich präsentiert. Dies ist also das Posting der zuständigen Redakteurin. Ich kann es mal kurz vorlesen. Liebe Community, wir vom ARD-Magazin Polylux würden gerne einen Beitrag über Speed als Alltagsdroge machen. Vielleicht habt ihr ja schon davon gehört. Es gibt ein Buch zum Thema Speed, eine Gesellschaft auf Droge, in dem der Autor die Renaissance von Speed beschreibt, naja, und so weiter und so fort. Es ist ein ziemlich beispielhafter Vorgang. Das Forum hat das schon öfter erlebt, dass Redakteure dieser Sendung vorstellig geworden sind und einen bestimmten Style offenbart haben, nämlich eigentlich ihre reißerischen Geschichten schon fertig zu haben, vorgefertigte Aussagen auch schon auf dem Tisch liegen zu haben und nur noch Protagonisten zu finden, die genau das in ihre Kamera ventilieren. Es hat sich dann ein ziemlich großer Aufruhr in diesem Forum erstmal darum entsponnen. Es ging sofort so, Polylux muss sterben, damit wir leben können, geht endlich sterben, ist total schlimm. 65 Einträge später kommt dann dieses Posting. Ein ziemlich findiger Schreiber in diesem Forum hat da wohl eine schelmische Idee und schreibt dies. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde des Kommandos Tito von Hardenberg. Es findet sich also eine Gruppe von Menschen zusammen, um diese unwiderstehliche Einladung anzunehmen. Man erfindet zwei Figuren mit total absurden Stories, nämlich einmal einen Speed-Dealer, der die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nach vorne bringen will, selber aber nur... selber aber ganz freimütig sagt, er selber nimmt nur Kokain. Und zum anderen eine Figur, einen arbeitslosen Musiker mit Gewichtsproblemen, der mit Speed versucht, sein Idealgewicht zu erreichen. Diese beiden Figuren melden sich dann in der Redaktion und offerieren ihre Teilnahme. Die Redaktion ist total begeistert, macht mit beiden sofort Telefoninterviews als Vorbereitung filmischer Beiträge. Eine Woche später läuft dann donnerstagabends in der ARD zur besten Sendezeit Folgendes.
Die Droge Speed galt bisher in der Partyszene als eine Art Kokain für Arme. Ein Aufputschmittel ohne Glücksflash, das lediglich hilft, beim Tanzmarathon durchzuhalten. Für den Alltag vollkommen ungeeignet, würde man denken, denn wer geht schon gerne mit Herzrasen, Schweißausbrüchen und Angstzuständen ins Büro? Trotzdem hat sich Speed zur Alltagsdroge von Workaholics entwickelt. Menschen, die viel arbeiten und lange durchhalten müssen, aber nicht über das Einkommen eines Hedgefondsmanagers verfügen.
Immer schlank, immer fit und leistungsbereit, das will auch Tim wieder sein. Der Musiker wiegt 170 Kilo und ist seit 2 Jahren arbeitslos. Genau deshalb, glaubt er. Um sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, will er sein Hungergefühl endgültig ausschalten. Seit 6 Wochen ist er auf Diät und auf Speed.
Wenn du dieses Medikament nimmst und auf einmal ist dein Hunger weg, und du gleichzeitig aber so ein bisschen im Hinterkopf hast, dass das, was du nimmst, nicht ohne ist und dass du auf ein paar Sachen achten musst und zumindest Vitamine und Eiweiß zu dir nehmen musst und vielleicht noch eine Mineralientablette nebenher oder so, damit du nicht völlig dehydrierst und körperlich abkackst, dann kann man so ein Medikament für eine bestimmte Zeit auch nehmen. Und so sehe ich das für mich. So ein Medikament, das nehme ich eine bestimmte Zeit.
10 Kilo hat Tim durch die Droge abgenommen, 70 weitere sollen folgen. Das wäre dann etwa 1 Jahr auf Speed. 4 bis 6 Lines am Tag. Richtige Mahlzeiten isst er nicht mehr. Zum Frühstück gibt es einen Apfel, am Nachmittag ein bisschen Joghurt.
Nur mit Speed glaubt er, seinen Körper wieder zu beherrschen.
Wenn ich das selber nicht in den Griff kriege, dann habe ich halt das Gefühl, ich muss dieses Werkzeug benutzen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch nicht vom Tisch zu wischen, dass es dieses gesellschaftliche Idealbild von schlank, sportlich, leistungsbereit, sonst wie gibt, dem ich offensichtlich mit meiner puren Willenskraft alleine nicht entsprechen kann.
Speed als letzte Hoffnung auf soziale Anerkennung. Der Beginn einer Gesellschaft auf Droge?
Zeitgleich zu der Ausstrahlung dieses Berichts hatte das Kommando eine Pressemitteilung vorbereitet, die dann an die gesamte erste Liga der deutschen Presselandschaft gesendet wurde. Es wird hier zum Beispiel darauf hingewiesen, wie erschreckend einfach es ist, da Zugang zu finden und selbstgewählte Inhalte zu platzieren. In diesem Falle geht es bei dem selbstgewählten Inhalt natürlich nicht so sehr darum, dass über Speed als Alltagsdroge berichtet wird, weil das die Redaktion ja schon vorgegeben hat, sondern der Protagonist zum Beispiel auch die Möglichkeit hatte, über Schönheits-, Schlankheits- und Leistungswahn auch was zu sagen. Weiterhin wird die schlechte Recherche angeprangert. Es ist erschreckend, wie leicht es ist, selbstgewählte Inhalte in Massenmedien zu platzieren. Und ein
Bekennervideo gibt's auch. Wir, Angehörige des Kommandos Tito von Hardenberg, der hedonistischen Internationale, haben heute am 10. April des Jahres 2008 das öffentlich-rechtliche Musik- und Drogenformat Polylux angegriffen. Unser Angriff auf den Bolivar-medialen Komplex soll unsere grundlegende Opposition ausdrücken gegen Praktikantenausbeutung und schlechtes Fernsehprogramm. Unsere Solidarität gilt all denen, die sich weltweit wehren gegen Staatskapital und die ganze andere Kacke. Einem unserer Genossen ist es gelungen, ins Herz der Bestie vorzudringen und nicht nur das Format der Sendung in Absurdum zu führen, sondern auch die von Frau Hardenberg ausgelobten 50 Euro Aufwandsentschädigung der revolutionären Sache zuzuführen. Wir fordern die Abschaffung von Ausbeutung und Unterdrückung. Mehr Klang, weniger Sucht und ein 30. Monatsgehalt für die Schiffsabwrackungsindustrie von Bangladesch.
Es gibt da aus dem Blätterwald ein ganz schönes Zitat aus der Springerschen Welt, die sich über das geschmacklose Bekennervideo im Stile islamistischer Attentäter mokiert.
Allein dafür hat sich das schon gelohnt, das Ding zu machen. Ne?
Das kann man vielleicht so sehen. Am nächsten Morgen ist dann das eigens eingerichtete Postfach des Kommandos voll. Die gesamte erste Liga hat sich da also angemeldet. Die Prankster geben Telefoninterviews im Minutentakt. Spiegel, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, Fokus, Taz etc. pp. Das nun folgende Rauschen im Blätterwald, was man hier so ein bisschen angedeutet bekommt, übersteigt auch die kühnsten Erwartungen der Aktivisten, denn bis zu österreichischen und Schweizer Publikationen reicht da der mediale Aufschrei. Es überwiegt eine gewisse Häme. Eigentlich wird nur sehr selten Solidarität mit den verschaukelten Journalisten geübt. Da muss man sagen, das Medienmagazin von Verdi hat dann dem RBB angeraten, vielleicht rechtlich stramm gegen die Täter vorzugehen. In der Blogosphäre findet das Ganze auch explosionshafte Verbreitung und es wird viel darüber debattiert, was Journalismus für eine Verantwortung hat, wie man heutzutage in Zeiten des überall verbreiteten Internets und auch des Zeitdrucks noch vernünftig recherchieren kann. Die Sorgfaltspflicht der Journalisten wird da ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Polylux, das Magazin, was sich ja selber immer so ein bisschen mit so einer selbstbehaupteten Web 2.0-Affinität präsentiert hat, nimmt diesen gefakten Beitrag sofort von der Seite und unternimmt dann auch ziemlich klägliche Versuche, die immer wieder hochgeladenen Mitschnitte bei YouTube und MySpace-Video entfernen zu lassen. Das fällt ihnen in ihrer Community ziemlich auf die Füße. Da werden dann so Rufe laut Zensur, das geht gar nicht. Der RBB-Pressesprecher gibt ein Interview und behauptet, der Protagonist hätte während des Interviews Kokain genommen. Häppchenweise wird auch der Klarname des Protagonisten preisgegeben, mal der Vorname, mal der Nachname. Wenn man da gut kombinieren kann, hat man es eigentlich. Eine Woche später kommt Polylux dann nochmal und nimmt den Ball nochmal auf und macht einen ziemlich großen Bericht zum Thema Medienaktivismus, Medienhacking. Zitiert ziemlich breit die Yes-Men und die Aktionen, die wir vorhin schon mal kurz skizziert haben. Selbstkritik ist da allerlei totale Fehlanzeige. Das, was eigentlich im Raum stehen bleibt, ist die Frage, warum ausgerechnet wir? Immerhin können Sie sich über eine stark gestiegene Einschaltquote freuen. Zeitgleich wird von dem Kommando nochmal eine Pressemitteilung veröffentlicht, wo Polylux als Wiederholungstäter entlarvt wird. Also Beispiele dafür, dass Sie auch schon zu früheren Themen immer wieder in verschiedenen Foren eben genau diese Art der Recherche probiert haben, dass Sie Menschen ohne Beziehungserfahrung, Menschen mit Mehrfachbeziehungen, World of Warcraft-Süchtige, Menschen, die sich Gliedmaßen abtrennen und so weiter und so fort suchen. Ende Mai wird dann die Absetzung des Formats Polylux bekannt gegeben. Am 18. Dezember letzten Jahres läuft die letzte Polylux-Sendung. Der RBB-Sprecher wird zwischendurch nochmal gefragt, ob es da einen Zusammenhang gibt und beantwortet das mit einem dreifachen Nein. Falls ihr euch jetzt wundert, was eigentlich mit dem Speed-Dealer geworden ist, der lieber kokst, aber die Gesellschaft nach vorne bringen will, dem hatte man nach seinem Telefoninterview gesagt, ey, mit dir wollen wir auf jeden Fall einen eigenen Beitrag machen. Er hat dann aber nie wieder von denen gehört. Also, wir würden natürlich gerne jetzt nicht nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sondern auch irgendwie durchaus Leute animieren, vielleicht selber mal in den Waffenschrank zu gehen. Selber machen, auf der Spielwiese der Mediengerilla gibt es folgende Spielweisen, haben wir ja gesehen. Entweder man legt den Ball selbst hin, man sieht, aha, da ist eine Sicherheitslücke, man hat eine Idee, man kann da ziemlich lange drüber nachdenken, brainstormen und kommt zu dem Ergebnis, da setzen wir jetzt an. Oder aber der Ball wird einem hingelegt und man nimmt die Einladung an. Es gibt da eigentlich kein Patentrezept. Oft entstehen Ideen auch aus einer Schlafslaune heraus. Es gibt aber auch Aktionen, die von ziemlich langer Hand geplant sind. Mehrmonatige Vorbereitungszeit, auch zum Teil ziemlich hoher finanzieller Einsatz. Wenn man zum Beispiel an die Yes Men denkt, die haben da bestimmt auch so gewisse Vorräte für anlegen müssen. Wichtig ist, dass man sich einfach mit den Wirkungs- und Funktionsweisen von Medien auseinandersetzt, auch das Prinzip der kulturellen Grammatik reflektiert und sich so ein bisschen mit PR-Effekten auskennt. Und genau guckt, was für Mechanismen da eigentlich wirken. Brainstormen ist ganz wichtig, auch immer wieder nochmal überlegen, viele Leute dazu holen, auch aus verschiedenen Richtungen. Da bekommt man auf jeden Fall eigentlich die besten Resultate. Was ebenfalls praktisch ist, wenn man so PR-Fuzis oder Werber im Freundeskreis hat, die vielleicht selber noch so eine restsubversive Prägung in sich tragen. Kontakte in die Blogosphäre sind hilfreich. Oder eben, wenn man selber über gute Presseverteiler verfügt.
Ja, beliebte Ziele sind eben Firmen und Institutionen, die eher schlechten Leumund haben, Umweltsünder, Ausbeuter, Waffenproduzenten. Also Leute, die einen nicht verklagen wollen danach, weil sie keine Lust haben, dass sie in der Klage dann das Thema wieder aufgerollt wird. Also Polylux hat zwar auch angedroht zum Beispiel, dass sie verklagen wollten, aber es war ja irgendwie klar, die haben keinen Bock, dass danach in einem Prozess das Ganze dann wieder oder schlechte RBB, die schlechte Recherche.
Sie haben zumindest die Gelegenheit genutzt, nochmal eine Sendung zu machen und nochmal Öffentlichkeit zu suchen. Aber Dow Chemical zum Beispiel hat die Yes Men nicht verklagt, sondern eine relativ dürre, zweizeilige Pressemitteilung rausgegeben, weil denen nun wirklich gar nicht daran gelegen war, dass die Weltöffentlichkeit sich nochmal über die 4.000 bis 25.000 Toten in Indien in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzt.
Ja, also Firmen mit schlechter Pressearbeit oder Institutionen mit schlechter Pressearbeit wie die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, die haben nämlich keine Webseite und haben keine Pressearbeit, keine richtige, da kann man auch immer gut ansetzen. Und Medien, die schlecht recherchieren, sind natürlich auch ein sehr gutes Opfer dafür. Aber prinzipiell lässt sich, glaube ich, jedes Medium hereinlegen, man muss nur besser aufgestellt sein, als die recherchieren können. Also das, da geht aber einiges.
Monty Kenzin, Medienaktivist.
Viktor Dornberger, Medienaktivist.
Ihr habt beide aufgerufen, doch mal Medienhacking zu betreiben, irgendwelche Medienfuzzis zu besetzen. Welche Idee steckt dahinter?
Es steckt die Idee dahinter. Also ich finde, was ich an Mainstream-Medien interessant finde, ist, dass sie immer von so einem Objektivitätsdenken ausgehen. Also Tagesschau, das ist was Objektives oder Spiegel würde das auch von sich sagen. Oder, und da ist der Unterschied zu diesen ganzen Medien selber machen, wie Blogs, die einfach sagen, wir sind subjektiv. Und in dieses Objektivitätsdenken einzudringen und zu sagen, hey, ist vielleicht gar nicht so objektiv, das finde ich spannend.
Ich würde mich da anschließen und ich würde auch den Aufruf nicht so ganz plakativ, greift sie einfach an, so aussprechen, sondern würde schon auch gucken, dass es immer mit irgendwelchen inhaltlichen Punkten verbunden ist. Das haben wir vorhin in dem Vortrag auch schon gesagt. Es geht nicht nur darum, einfach Spaß zu haben, sondern politische Inhalte und Ziele in irgendeiner Art und Weise damit zu verknüpfen.
Nun ist das ja nicht ganz ungefährlich. Ihr habt das selber in eurem Vortrag erwähnt. Es gibt Grauzonen, aber es gibt natürlich auch Zonen, wo man juristisch Widerstand bekommt. Wo würdet ihr für euch selbst den Raum definieren, wo man mal auch auf medienaktivistische Art und Weise seine subjektive Meinung postet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr zum Rechtsbruch aufruft, oder?
Nee, zum Rechtsbruch rufen wir nicht auf. Das geht ja auch ohne. Also sowas wie Polylux ist ja letztlich war kein Rechtsbruch dahinter. Nur sind viele Methoden der Kommunikationsguerilla, weil man eben in Rollen von anderen schlüpfen muss, ist es halt manchmal ratsam, auch die Logos von denen zu benutzen zum Beispiel oder eine Ähnlichkeit hervorzurufen. Und dieses Ausgeben kann im Einzelfällen eben halt als eine Fälschung wahrgenommen werden.
Und der Aufhänger war, zu zeigen, wie verantwortungslos es sein kann, einfach in dem Internetforum einen Aufruf zu starten und auch aufzuzeigen, dass es bei Polylux öfter mal Masche gewesen ist, vorgefertigte und relativ reißerische Aussagen von vornherein schon klar zu haben und eigentlich nur Protagonisten zu suchen, die genau das auch in die Kamera sprechen. Und das ist ihnen in dem Fall so ein bisschen auf die Füße gefallen.
Und Polylux hatte ja dann versprochen, auch genauer zu recherchieren und nicht leichtgläubig zu sein. Aber das ist natürlich eine interessante Form, Journalisten zu zwingen, genauer zu recherchieren. Es hätte ja doch vielleicht auch gereicht, nur zu sagen, seht mal her, so oder so, da habt ihr eure Lücken. Warum macht ihr das mit diesen Methoden?
Also ich glaube nicht so richtig an die Lernfähigkeit von Medien. Die DPA hatte ja irgendwie auch dieses Jahr eine Sache, wo jemand, ich glaube, einen Film bewerben wollte und das mit einem Anschlag in den USA, und dann haben die das auch übernommen und die hatten dann angekündigt, ja, wir werden jetzt besser recherchieren, und zwei Monate später kommt diese Geschichte mit dem Stiftungsrat, und ich glaube, man kann sie letztlich dazu nur zu dieser besseren Recherche bringen, indem man eben solche Sachen macht und nicht sagt, hey, ihr recherchiert nicht so gut, macht doch mal besser. Ich glaube, das verhallt ziemlich schnell. Einfach auch wegen dem Druck, einerseits dem wirtschaftlichen Druck, dass irgendwie wenig Zeit für Recherche ist, und andererseits wegen der Schnelligkeit. Also bei dieser Twitter-Münteferien-Geschichte war das auch eine Sache mit Schnelligkeit. Und wenn dann NTV denkt, okay, jetzt kommt der Rücktritt über Twitter, wir sind die Ersten, die das bringen wollen, und dann wird das übernommen, auch wenn nur eine Google-Recherche ausgereicht hätte, eben um zu sehen, hey, das ist ein Fake. Ich würde einfach von der Zielsetzung macht es mir natürlich Spaß, Leute ins Visier zu nehmen. Und es geht gar nicht darum, es geht ja nicht nur um Medien, um die zu verarschen. Es geht ja auch darum, um irgendwelche Firmen ins Licht zu zerren und die in die Öffentlichkeit zu zerren, die vielleicht das gar nicht wollen. Und also solche Firmen, das finde ich schon ein gutes Ziel. Also es geht halt eben auch um eine politische Sache. Und es geht nicht nur darum, Batschi, dummer Journalist. Also der Journalismus ist natürlich, oder die Medien sind natürlich ein Vehikel einfach, ne, um das ganz groß aufzublasen und eben dann eine Firma dahin zu sehen. Das hat den Nebeneffekt, dass man natürlich auch die Medien dabei verarscht hat.
Welche Methoden habt ihr? Also eine haben wir schon gehört, das ist das Einschleusen von Interviewpartnern, das Fälschen von Internetseiten. Wie groß ist die Palette noch?
Man kann, wie wir vorhin referiert haben, zum Beispiel so einen Kommunikationskanal wie Twitter verfälschen, aufgreifen. Es gibt Leute, die verfälschen Werbung, Plakate. Das Sammelsurium ist da wirklich total breit. Es geht wirklich von Camouflage, Fake, Entfremdung bis hin zu subversiver Affirmation. Zu allem Weiteren empfehle ich da das Handbuch der Kommunikationsguerilla.
Was allerdings nicht das wurde 2001 das letzte Mal aktualisiert und hat diese ganze Internetgeschichte nicht dabei, die eben unglaubliche Möglichkeiten liefert. Also auch mit falschen Identitäten, ob das in Social Networks ist. Also man kann da sehr viele Identitäten aufbauen. Ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, eben falsche Persönlichkeiten zu erfinden. Es gibt noch weitere Methoden, aber ich glaube, zu verraten wäre nicht gut, weil das natürlich das schwächt, ne? Also die Möglichkeiten, die man dann hat. Aber ich kann mir schon mal versprechen, dass im nächsten Jahr was Schönes kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene.